freuen, dass Jesus in uns lebt und uns liebt. Halleluja. Ich habe eine sehr, sehr, sehr einfache Wort für heute Morgen. Weißt du, dieses Versuch kommt immer beim Predigen, bei die großen Feiertage. Ich muss wirklich was Großes vorbereiten und ich muss eine neue Sicht an Ostern bringen oder an Weihnachten und was da wirklich geschehen ist und die Geschichte, die dahinter steckt. Und ich muss alles wissen und was Neues bringen, was die Leute noch nicht gehört haben. Und weißt du was? Ich glaube, das ist der Stimme des Teufels. Der will uns nur verwirren und in Verdammnis bringen. Weil Gott hat mich so ein einfaches Wort gegeben, so ein simples Wort, die wir alle verstehen können. Amen. Manchmal haben wir dieses Problem, dass wir viel zu kompliziert predigen und jeder geht nach Hause und hat gar nichts kapiert. Und ich will, dass wir alle was kapieren und was mitnehmen, was uns auf dem Weg mit Jesus hilft. Ja, so Jesus, leite du meine Worte, gib mir das, was ich sagen soll, was auch die Menschen, die hier sind, helfen würde, weiterbringen würde. Ja, und die einfach in deine Nachfolge hineinbringen würden und verstärken, ermutigen. Und vielleicht heute gibt es Menschen hier, Jesus, die dich noch nicht kennen. Und ich freue mich, dass heute ist der richtige Tag. Heute ist der Tag der Errettung. Ich bin dankbar. Halleluja. Amen. Er ist auferstanden. Das freut mich. Paulus hat gesagt, wenn er nicht auferstanden wäre, hätten wir keine Hoffnung. Und wir haben dann doch Hoffnung. Genug für die ganze Welt. Halleluja. Ich wollte einen Aspekt von den letzten Stunden von Jesus erzählen, die wir vielleicht noch nicht, guten Morgen da oben, haben noch nicht gesagt, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben oder bemerkt haben. Wir hören ganz viel von Jesus, wie er im Garten Gethsemane war und wie er da so viel Stress gehabt hat, dass er sogar Blut aus sich gekommen ist, dass geschweißt, geweint, dass er Blut geweint oder geschweißt, ne? Sweat, geschwitzt, sorry, oh gosh. Und wir kennen das alle, aber ich glaube, es wird uns ein ganz, ganz wichtiger Teil von diesem Jesus und warum er so in Stress war und was ihn so bewegt hat. Und ich glaube nicht, dass Jesus so in sein Herz so berührt war, weil er so viel Angst hatte. Ja klar, das war ein riesen Event in seinem Leben, ein riesen großen Tag. Aber ich glaube, es ging noch viel mehr um diese Liebe und was Jesus gesehen hat, was er verstanden hat, etwas, was die Menschen nicht gesehen haben, nämlich, dass er gleich die ganze Sünde von der ganzen Welt für alle Zeit auf sich nehmen wird. Ein Mensch wird alle deine Sünde, Karl Willi, an meins auch, alle meine Sünde und auch jeder von uns hier und auch jeder, der vor uns gelebt hat, auch in die alttestamentischen Zeiten und auch in die Zukunft, hat Jesus alles auf sich genommen. Das freut mich. Und noch mehr hat Jesus geweint, glaube ich. Er hat so viel Stress gehabt, weil es sein Herzen kaputt gemacht hat, zu sehen, dass die Menschen überhaupt nicht kapiert haben, um was es eigentlich geht. Stell dir vor, du hängst auf einem Kreuz für die Sünde die ganze Welt und alles, was die Menschen sagen können, ist, ja, wenn du wirklich der Messias bist, dann bleibe nicht am Kreuz, wenn du wirklich so viel Macht hast. Aber wir verstehen nicht, Jesus hatte so viel Freude am Kreuz. Die weiß ich das, Hebräer Kapitel 12. Für die Freude, was vor Jesus war, hat er diesen Auftrag auf sich genommen und hat es vollendet. Für die Freude, was vor ihm war. Und was ist diese Freude? Das werden wir heute rausfinden. Ich will in die letzten Stunden von dem Leben von Jesus hineinschauen. Ich lese nicht so viel Bibel vor, außer eine Stelle. Weil ich denke, wir haben auch viele Menschen, die vielleicht nur in den Gottesdienst kommen am Ostern. Und ich freue mich, dass du da bist. Und ich will dich nicht langweilig machen mit vielen Bibelstellen. Aber ich will auch, dass du diese Geschichte hörst, vielleicht mit einer ganz neuen Perspektive. Die letzten Stunden von seinem Leben. Wir kennen alle die Geschichte. Bei Passamal hat es eigentlich angefangen. Wir könnten auch sagen, es hat angefangen, als er in Jerusalem gekommen ist, als er seine, auf dem Esel gereitet ist in Jerusalem. Wir können eigentlich da sagen, aber lass uns mal gucken bei dem Passamal. Was ist da geschehen? Was ist da passiert beim Passamal, die Last Supper, sagen wir in Englisch, die letzte Abendmahl? Was hat Jesus dort getan? Wenn du wusstest, dass du gleich sterben wirst und nicht nur sterben, sondern schmerzhaft sterben, das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du das wusstest, wie wärst du bei deinem letzten Abendmahl, dein letztes Mal zu essen mit deinen besten Freunden? Wie wäre es bei dir? Ich sage dir, wie es bei Jesus war. Jesus hat geredet und geredet und gelehrt und gepredigt, fast ohne Ende. Er hat sogar ein Lied gesungen mit seinen Jüngern. Was hat er auch noch gemacht? Der hat die Füße von seinen Jüngern gewaschen. Der hat ganz viele wichtige Lehre für die christliche Gemeinde gegeben. Der hat solche Sachen gesagt, so wie in Johannes 14, 15, 16. Ich gehe jetzt, aber der kommt einer, der Tröster, der Heilige Geist, der kommt nach mir und wird euch trösten und leiten in alle Wahrheit. Der hat uns auch solche Sachen gesagt, dass er wiederkommt. Oder so viel steckt da drin, wenn du das liest. Musst du mal lesen, Johannes 16, 17, diese Kapitel. So stark, die letzten Stunden seines Lebens hat er eigentlich teilweise die wichtigste Lehre, was er in sein ganzes Dienst gegeben hat, in die letzten Stunden. So in control war Jesus. So außer Panik war Jesus. So calm und cool war Jesus, direkt vor seinem Tod. Wow. Was ist dann passiert? Wir lesen in die Bibel, dass Jesus den Ritual oder den, wie sagt man, Habit, Anna, I need help, Gewohnheit, den Gewohnheit hatten, dass er jeden Abend zu dieses Mount of Olives, dieses Olivenberg, heißt das nicht? Berg? Ja. Ha? Ulberg, okay. Ich weiß, dass ihr mich lieb habt. Danke. Er war jeden Abend auf diesem Berg, um was zu tun? Wisst jemand? Ja? Beten. Zu beten, genau. Jeden Abend. Das war seine Gewohnheit, zu beten. Und auch bei dem letzten Tag seines Lebens hat er es immer noch gemacht. Hast du schon mal gehört, es gibt einen Film, Deinen letzten Tag zu leben oder irgend sowas. Und in diesem Film macht diese Person alles, was er vorstellen könnte, in seinen letzten so 3 Monate zu leben. Der hört vom Arzt, du hast Krebs, du wirst in 2, 3 Monaten sterben. Und derjenige in dem Film, der stellt sich vor krasse Ideen, so wie Bungee-Jumping und Bergklettern und Parachuting aus einem Flugzeug. Krasse Sachen. Alle Sachen, wo er vielleicht es nie gemacht hätte, wenn er wusste, dass er ein ganz normales Leben haben würde. Aber nicht Jesus. Jedes Abend auf dem Ulberg, danke, und hat dort gebetet zu Gott. Und in Hebräer lesen wir, Jesus hat nicht so gebetet, oh lieber Gott. Jesus hat so gebetet, oh lieber Gott, du hörst mich, ich bin dein Sohn. Und wir haben den riesen Privileg, in sein letztes Gebet hineinzuschauen. Das will ich mit euch tun. Das finden wir in Johannes 17. Eigentlich fängt es früher an, aber es gibt einen ganz bestimmten Teil dieses Gebets, die ich gerne vorlesen will, weil es hat etwas mit uns zu tun. Und ich meine das wirklich. Jesus hat genau uns und jeder, der in unserer Zeit lebt. Es fängt wir fangen bei Vers 13 an. Johannes Kapitel 17, Vers 13. Wenn ihr habt, könnt ihr Amen sagen. Okay, dann lese ich vor. Jetzt aber komme ich zu dir. Jesus spricht zum Gott. Jetzt aber komme ich zu dir. Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, und das ist ganz wichtig hier, bitte hör mal zu, was ich hier lese. Aber nicht für diese allein bitte ich, Herr, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Zukunft. Du und mich. Und ich, sorry. Du und ich. Zukunft. Jesus hat an uns gedacht. Halleluja. Jesus hat an dir und dir und dir und dir gedacht. Hat auch an deinen Opa, an deine Oma, an deine Uroma, so weit, wie wir schauen können, und auch so weit, wie wir in Zukunft schauen können, hat Jesus an jeder einzelne uns, die Glauben an Jesus Christus haben, hat er an uns gedacht. Und nicht nur gedacht und hat nette Gedanken gehabt, oh, ich hoffe, dass es dem gut geht irgendwann, sondern für uns gebetet und gesagt, Herr, ich bete für die, damit die eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das finde ich krass. Jesus will, dass wir eins mit ihm sind. Warum? Werden wir gleich sehen. Es hat mit der Auferstehung zu tun. Schauen wir mal weiter. Was passiert zunächst? Wer weiß? Jesus hat gebetet im Garten Gethsemane. Da war ein riesen Stress. Der hat Blut geschwitzt. Und was ist dann passiert? Wisst jemand? Weiß jemand? Nee? Genau. Die sind eingeschlafen. Dann was passiert? Dann kommt die Polizei für Jesus, ne? Mit wem? Mit einer seiner besten Freunde. Der Verräter. Traitor. Und wie hat Jesus sich behandelt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn meine Frau zu mir kommt mit dem Polizei und sagt, Patrick, was du da predigst in der Gemeinde ist illegal und das kannst du nicht mehr sagen, weil es zu krass ist, Patrick, musst du aufhören, sonst gehst du im Gefängnis. Wenn das mir passieren würde, wie werde ich reagieren? Aber schau mal Jesus Christus an. Es passiert zu ihm. Einer seiner besten Freunde gibt ihm zu der Polizei, quasi unser modernes Wort. Und Jesus sagt kein böses Wort. Jesus sagt gar nichts Schlimmes. Seine Jüngern, die waren so voller, wie sagt man, so geärgert und so, ja, zornig für ihren Jesus. Wie kannst du das zu meinem Jesus machen? Und dann liest du auch in Johannes, in Lukas, Herr, sollen wir jetzt mit unserem Schwert angreifen? Und bevor Jesus antworten kann, Petrus, mein Lieblingsjünger, kommt mit seinem Schwert raus und was passiert? Den Ohr von den Knecht, der Hohepriester, ist auf dem Boden. Ah! Und was tut Jesus? Nicht, good job, Peter. Good job. Sehr gut. Gut gemacht. So habe ich dich gelehrt. Ja, wunderbar. Nee. Auch in diesem Moment war Jesus so in control, seine Gedanken. Wieder ganz. Hab dich lieb, Bro. Hab dich lieb, hat er damit gesagt. Wow, das ist dein Jesus. Das freut mich. Halleluja. Es geht weiter. Es geht viel weiter. Viel schlimmer. Jesus ist auf dem Weg mit dem Kreuz. Können wir das sagen? Oh, no, sorry, ich bin jetzt zu weit, sorry. Es passiert noch was. Jesus steht vor der jüdischen Gericht. Erstmal die jüdische Gericht und dann vor Pilatus und dann vor Herodes. Heißt das so in Deutsch? Herodes. Und muss Zeugnis geben für seinen Dienst. Hey, du sagst, dass du, erstmal die Juden, du sagst, dass du unser König bist. Wer hat dich geschlagen? Den Bart. Schmerzen. Wie haben die Jesus behandelt? Nicht gut. Und während das alles passiert, als ob das nicht schlimm genug wäre, Petrus sagt, ich kenne ihn nicht. Hey, du bist einer seiner Jünger. Oh, nee, no. Hey, noch einer. Du bist einer seiner Jünger, Peter. Ich weiß nicht, was du meinst. Und dann noch einer. Hey, du bist einer seiner Jünger. Oh, ich kenne den Mann nicht. Als ob alles andere war noch nicht schlimm genug. Muss das auch passieren. Dann kommt er vor Pilatus, vor Herodes. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Und es wird immer noch schlimmer. Und Jesus wird immer noch voll mit Gnade. Das finde ich krass. Je schlimmer es wird, je mehr Liebe durch Jesus fließt. Die Bibel sagt es auch, wo die Sünde stark ist, ist der Gnade noch stärker. Jesus ist auf dem Weg mit seinem Kreuz. Könntest du gerne mal zeigen. Genau. Und was passiert ihm dann? Der römische Guard oder dieses Militär, den römischen Mann von dem Militär, der schickt einen Mann neben Jesus, Simon von Cyrene. Und er hilft Jesus auf dem Weg mit dem Kreuz. Und soweit ich weiß, steht es nicht in der Bibel, ob Jesus mit Simon geredet hat. Aber ich denke, Jesus musste vielleicht nicht reden. Ich glaube, Simon hat in seinen Augen bemerkt, dass das kein normaler Mensch war. Dass er voll mit dem Heiligen Geist war. War etwas anders mit diesem Kerl. Das ist keine Verbrecher. Auf dem Weg zum Golgatha folgen die vielen Jungen von Jesus. Viele Frauen, steht es in der Bibel. Ganz viele Frauen, die Jesus lieb hatten, waren mit seinem Dienst vor vielen Jahren, hatten ihm gefolgt. Und während das alles passiert, schaut Jesus sie alle an und sagt, eine ganze Botschaft, der Predigt quasi, so eine 2-Minuten-Predigt zu diesen Frauen und Männern, die vor ihm standen. Auch in diesem Moment war Jesus so in Kontrolle. Warum? Wow. Wie? Am Kreuz. Das nächste Bild, wo er am Kreuz ist. Jesus hat ein paar Sätze gesagt, aber eins bleibt mir immer im Herzen. Markus weiß schon, was das ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hängt zwischen zwei Verbrecher, und eins sogar schaut Jesus an und sagt, hey, du denkst, dass du so toll bist. Du denkst, dass du so gut bist. Aber du kannst gar nichts. Du bist kein König. Vater, vergib ihn. Der weiß nicht, was er tut. In der Bibel steht es, Jesus hat es nicht, soweit ich verstehe, nicht einmal gesagt, sondern es steht im Englischen, he was saying, oder er hat gesagt und wiederholt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrscheinlich nicht nur einmal hatte er es gesagt, sondern ganz oft. Wir wissen, wie es weitergeht. Viele Menschen sagen nie irgendwas dazu, aber als Jesus gestorben ist, ist diesem im Tempel war eine, ich brauche Hilfe, Vorhang. Und das Ding ist riesendick. Wenn du in die Geschichte guckst, der ist so riesendick aus Leder und Fabrik und so gemacht. Richtig stark. Und das ist von oben bis unten zerrissen. Hat gar keine menschliche Hand es gemacht. Das könnte auch niemand machen. Als Jesus gestorben ist, ist das durch die Mitte. Und was heißt das? Diesem Vorhang war genau vor der heiligste Raum in das ganze Tempel, wo Gottes Gegenwart selbst war. Und Jesus sagt damit, ihr könnt rein. Halleluja. Du kannst in seine Gegenwart reingehen. Gleichzeitig oder so quasi gleichzeitig steht es auch in Lukas, dass viele tote Propheten von den alten Zeiten auferstanden sind und im Stadt eingewandert sind und haben dort Zeugnis von Gott gegeben, mitten in Jerusalem. Das war kein Verbrecher, der am Kreuz gestorben ist. Das ist der Sohn Gottes. Es gibt Auferstehungskraft in ihm. Ihr wisst, wie es weitergeht. Der ist dann von Josef von Arimathea ist er vergraben, ins Grab gelegt. Und am dritten Tag steht er auf. Am dritten Tag steht Jesus Christus auf. Und dieses Gebet von Jesus, Vater, lass die mit uns eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Seine Auftrag ist jetzt wirklich unterwegs. Jesus Christus ist auferstanden. In der Bibel steht, 40 Tage war Jesus unter die Menschen und hat sich offenbart zu 500 verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten und hat gesagt, guck mal, ich bin derjenige. Ich bin den Jesus. Ich bin den Jesus. Als ich in Kenia war, in Mission, habe ich was Kleines erlebt, was mir ein bisschen Gefühl gegeben hatte von das, was Jesus wahrscheinlich auch gefühlt hatte. Ich war ziemlich krank mit irgendeinem Infekt von schlechtes Essen und war im Krankenhaus mitten im Slum in Kenia. Und es ging mir so schlecht. Brechen und alles, es war so schlimm, ich war so schwach. Und als ich durch den Krankenhaus gelaufen bin, sah ich eine Frau. Und sie hat geheult und geweint. Und ich bin mir nicht genauso sicher, aber ich denke, sie hatte eine Diagnose gekriegt für AIDS oder für HIV oder irgendwas sehr Schlimmes. Bin mir nicht genauso sicher. Und ich war so schwach, dass der zwei Pastoren mich an beide Arme gehalten haben durch den Krankenhaus, weil ich konnte nicht mehr richtig laufen. Und der Rollstuhl, die hatten, war auch komplett nass und ich konnte da nicht sitzen. Und es war im Slum, mitten im Slum. Und als ich diese Frau sah, ist mein Herz voll mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Ich muss für diese Frau beten. Und ich habe meine Hände auf sie gelegt und angefangen zu beten. Und sie hat so stark geheult. Und ich will dir was damit sagen. Vielleicht sitzt du da in deinem Stuhl heute Morgen und denkst, eigentlich bin ich so sündekrank. Bin ich so krank mit Sünde? Ist mein Leben eigentlich so kaputt? Und alles, was der Prediger da sagt, spricht mein Herz an. Und ich weiß nicht weiter mit meinem Leben. Ich weiß nicht, was nach diesem Leben kommt. Ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll. Ostern ist ein Tag für gute Neuigkeit, für gute Nachricht, für eine gute Botschaft. Du musst nicht sterben, du darfst leben. Vielleicht sitzt du, vielleicht sitzt du in dem Krankenhaus heute und hast eine Diagnose bekommen. Und ich meine damit, du merkst gerade, dass du ein Sünder bist. Und Jesus läuft vorbei. Dieser Jesus, der für dich gelitten ist, schwach und kaputt. Er hat Hilfe gebraucht von Simon. Vielleicht läuft er vorbei heute. Und ich weiß schon, dass Jesus vorbeiläuft. Er ist hier. Vielleicht heute ist dein Moment, deine Zeit, wo du sagst, Jesus, komm in mein Herzen. Befreie du mich von der Sünde und die Kraft davon. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt heute. Und er würde 20 Jahre von jetzt leben und er werde für alle Ewigkeit immer noch leben. Und du kannst und du darfst und du sollst mit ihm leben. Das ist so krass. Das ist eigentlich ein Skandal, dass Gott für einen Mann oder eine Frau, so wie du und ich, gestorben ist. Und mit seinem Tod hat er so etwas Großes bewirkt. Nicht nur, dass deine Sünden vergeben sind, sondern dass es ist komplett, wie sagt Reinhard, annulliert. Es ist komplett weg. Es gibt keine Zeugnis gegen dich mehr in der geistlichen Welt. Du stehst vor Gott gerecht, vergeben, geliebt. So kannst du vor Gott stehen, weil Jesus Christus für dich auferstanden ist. Es gibt Hoffnung heute Morgen. Du musst nicht sterben. Du darfst leben. Und das freut mich. Und das soll auch dich freuen. Johann, das freut dich, das weiß ich, Bro. Halleluja. Ich sehe durch den ganzen Raum viele Tränen im Augen. Und das soll auch so sein. Nicht, weil ich ein guter Prediger bin. Ich kann fast kaum Deutsch reden. Aber weil der Heilige Geist dein Herzen berührt. Und ich will was Außergewöhnliches machen. Wenn du diesem Jesus Christus kennenlernen willst, steh auf. Steh einfach auf. Und wir wollen für dich beten. Wenn du ihm kennenlernen willst und dein ganzes Leben zu ihm geben willst, steh auf. Max, bitte. Ich weiß es. Es ist jemand hier. Wenn du nicht bereit bist, komm zu mir nach dem Gottesdienst. Und ich will dich so viel Liebe geben von diesem Jesus. Für ihr Christen, die hier sind, ich habe euch so viel Liebe. Ich lese uns was vor. Apostelgeschichte 1. Diesen hat Jesus sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißungen der Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes tauft mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir hier, die Jesus Christus schon kennen, haben ein Riesenprivileg, mit Christus zu arbeiten, mit dem Heiligen Geist zu arbeiten, Leute zum Glauben zu führen, Menschen zu dem Kreuz Jesu Christi zu bringen. Wir dürfen das. Ich will nicht, dass du denkst, ich muss, sondern du darfst. Was für ein Privileg, Menschen zu die Füße von Jesus zu führen und dir zu zeigen, was Liebe eigentlich ist. Bis du Jesus kennst, kennst du keine Liebe. Das ist alles nur eine Imitation. Es ist nur ein Versuch. Es ist nichts, aber dieses Liebe von Jesus, der ist wahrhaftig und hat die Kraft, deins und mein Leben zu verändern. Amen. Den er lebt, dürfen wir auch leben. Können wir aufstehen?